Hörspaziergänge durch Mainz, das sind einerseits Touren durch die Viertel unserer Stadt, über die Straßen und Plätze, aber auch Spaziergänge durch die Zeit, zurück zu wichtigen Ereignissen und dem Alltag von einst, mal leichte Kost, mal schwerer Stoff. Da geht es um die große Zeit des Kinos in Mainz, um Kneipen und Diskos, aber eben auch um die NS-Zeit oder die schweren Nachkriegsjahre. Hallo und willkommen zur 58. Folge der Hörspaziergänge durch Mainz. Mein Name ist Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung Mainz, Autor der AZ-Serie und Buchreihe Stadtspaziergänge. Und mir zur Seite steht wie immer Theresa Eickhoff, die unseren Podcast seit nunmehr 3 Jahren produziert. Heute sind wir im Gegensatz zu den letzten Folgen unserer Hörspaziergänge auch wieder einmal ohne Gast im Studio. Heute spazieren wir durch die Mainzer Stadtgeschichte, genauer gesagt durch das Jahr 1949. Damals im Mai vor 75 Jahren wurde mit Inkrafttreten des Grundgesetzes die Bundesrepublik gegründet und das markierte so etwas wie den Neustart für unser Land und auch für unsere Stadt. Seit dem Vorjahr gab es schon das neue Geld, die D-Mark, und nun bekamen zumindest die Westdeutschen wieder einen eigenen Staat. Noch nicht mit voller Souveränität, aber wenigstens gab es keine Besatzungszonen mehr. Das Reich war endgültig perdu und unser neuer Staat, das war die Bundesrepublik Deutschland. Wie lief der Neustart in Mainz? Wie sah die Stadt aus? Wie lebten die Menschen? Wie wohnte man? Was machten die Leute in ihrer Freizeit? Spazieren wir also einfach mal zurück in das Gründungsjahr der Bundesrepublik und bahnen uns unseren Weg durch Mainzer Trümmer und Mainzer Steppenlandschaften.
Kapitel 1: Die Trümmer.
Mainz 1949, das Bild der Stadt war auch 4 Jahre nach dem Krieg noch verheerend, traurig und trostlos. Natürlich waren die Hauptstraßen schon lange frei von Trümmern und auch viele zerbombte Gebäude der Kernstadt waren abgeräumt, aber es ging lange nicht so schnell voran und es gab noch genug Ecken, an denen 1949 und auch etliche Jahre länger Trümmer und Ruinen emporragten. In der Neustadt vor allem, aber auch mitten in der Stadt. Uferstraße sah man Hauswände mit leeren, ausgebrannten Fensterhöhlen. Am Brand die Reste der preußischen Post. In der Neustadt standen die Außenmauern von St. Josef und von St. Bonifaz nur noch der Turm. Neben Straßen fanden sich noch viele abgebrochene Mauerreste, hier und da ein Kamin, der nicht eingestürzt war, ein steinernes Treppenhaus. Deshalb hatten noch 1949 die Abrisskommandos noch Arbeit. Sie sollten endgültig Tabula rasa machen, denn die morschen, wackeligen Gemäuer waren gefährlich. Ebenso wie unabgeräumte Trümmergrundstücke mit ihren riesigen, meterhohen Schuttkegeln aus Holz, Stahl, Backstein, Beton, Eisenrohren, Hausrat. Kinder bauten darin gern Höhlen oder spielten in den Kellern von Trümmerhäusern. Noch im März 1949 starben bei einem solchen Ruineneinsturz 2 Kinder in der Neustadt. Und unter manchen Ruinen lagen manchmal auch noch Kriegstote. Zu aller Seelen Anfang November legten Überlebende und Angehörige Kränze auf Schutthaufen nieder, unter denen noch vermisste Bombenopfer vermutet wurden, wie die Allgemeine Zeitung damals berichtete. Und tatsächlich wurden noch nach Jahren Tote geborgen. Nicht nach einer zielgerichteten Suche an vermuteten Stellen, dafür hatte man keine Zeit, keine Kapazität, sondern eben beim Abräumen der Areale. Von Ostern 1947 gibt es die Schilderung einer solch schaurigen Szene. Sie stammt aus der AZ. Ich zitiere: In der Woche, die dem Auferstehungsfest voranging, hielt in einer alten Gasse der Greifer eines Baggers plötzlich Menschenglieder zwischen seinen eisernen Zähnen. Arme und Beine, ein Totenschädel, auf dem grotesk noch der Stahlhelm des Luftschutzes hing. Verwest und verfallen, fast blank schon die Knochen, den Staub zerfielen auch bereits die Kleiderfetzen. Es dauerte Jahre, bis die Trümmer der zu 80%, im Kernbereich sogar zu fast 100% zerstörten Stadt beseitigt waren. Zumal 1949 sogar ein Stillstand eintrat, weil die Finanzierung nicht geklärt war und die Abbruchfirmen mit ihren Baggern abzogen. Aber im Kernbereich der Innenstadt herrschte 1948-49 schon so etwas wie der besagte Tabula rasa. Die Trümmer waren weg, aber noch stand kaum ein neues Haus. Der Blick ging von der großen Bleiche frei bis zum Theater oder von der Ludwigsstraße, dort wo heute die Langgasse einmündet, bis rüber zu St. Quintin oder zur Rückfront der alten Universität.
Kapitel 2: Der Aufbau.
Im März vor 75 Jahren berichtete die AZ über den schleppenden Wiederaufbau. Darin erzählte ein Mann, der eben einen kleinen Neubau mit 2 Stockwerken in der Stadt errichtet hatte, über die Schwierigkeiten. Ehe ich die ersten Steine aufeinandersetzen konnte, mussten wir erst 700 Kubikmeter Schutt entfernen. Dies skizzierte ein Kernproblem des Aufbaus in Mainz. Es ging mit der Trümmerbeseitigung eben nur langsam voran, zumal nach der Auflösung des Wiederaufbauverbands das Enttrümmern, wie gesagt, praktisch zum Stillstand gekommen war. Im März vor 75 Jahren arbeiteten ganze 2 Bagger noch in Mainz. Es wurden zwar weitere Bagger in Aussicht gestellt, aber die AZ schätzte, dass selbst dann die Schutträumung noch 8 Jahre dauern würde. 8 Jahre, das wäre also fast bis Ende der 50er. Ganz falsch lag die AZ damit allerdings nicht, denn noch 1956 standen hinter der alten AZ an der Emmeranstraße, Margaretengasse und Löwenhofstraße noch Ruinen. Wenn aber abgeräumt wurde, die Grundstücke dann schlussendlich leer waren, da wuchs im wahrsten Sinne des Wortes vielerorten Gras darüber. Für viele, viele Jahre, denn das Baugeschehen kam auch nicht richtig in Gang. Während andernorts die Innenstädte längst wieder in die Höhe wuchsen, gab es in der Landeshauptstadt nach Mitte der 50er weite, leere Flächen. Das Gebiet rund um die Langgasse war bis Mitte der 50er Gras und Unkraut überwuchert. Es gab sogar Ansichtskarten davon mit der Aufschrift Steppenlandschaft mitten in der Stadt. Und selbst auf der Südseite der Ludwigstraße beherrschten bis 1960 Barackenläden das Bild. Aber zurück ins Jahr 1949, ins Gründungsjahr der Bundesrepublik und zur Frage, warum es denn so lang mit dem Wiederaufbau in Mainz dauerte. Die Gründe waren vielschichtig natürlich. Da waren die deutlich höheren Besatzungskosten der Franzosen, die weit über jene der Amerikaner in Hessen lagen. Und noch klarer machte sich die Abspaltung von AKK, also von Amöneburg, Kastell und Kostheim, aber auch von Bischofsheim, Ginsheim und Gustavsburg bemerkbar. Dort lagen wichtige Teile der Mainzer Industrie mit Chemie, Schiffbau, Elektrotechnik, Papier, Stahlbau. Allesamt große Steuerzahler und natürlich auch große Arbeitgeber. Das war jetzt alles weg. Problematisch beim Wiederaufbau waren zunächst auch der große Mangel an Fachleuten für den Bau. Klar, es waren ja viele Männer im Krieg geblieben oder noch in Gefangenschaft. Dann aber vor allem an Baumaterial, das es nur auf Zuteilung gab. Da hatten öffentliche Bauten den Vorrang, was den Ärger vieler Mainzer über die Universität erklärte, denn dorthin floss seit 1946 unendlich viel Baumaterial, während Privatleute wenig Chancen hatten, an Holz, Stein oder auch Fensterglas zu kommen. Es sei denn, man hatte Beziehungen, Geld, das gab es ja auch, oder man konnte selbst Leistungen anbieten. Was war also bis 1949 entstanden? Zunächst viele Baracken, also aus Holz gezimmerte Verkaufsstellen, und wenn gemauert wurde, dann waren es oft auch nur eingeschossige Provisorien, Flachbauten. Der Kinderladenwirt fing etwa Ende 48 in so einer Bude an, und an der Quintinstraße gibt es noch heute ein solches Pavillon. Gebaut wurde er damals für eine Metzgerei, die vom Krieg dort ein stattliches Haus hatte. Heute ist ein Burgerladen drin, also hat ein bauliches Zeugnis aus dieser schwierigen Zeit überlebt. Auch wenn natürlich nur wenige wissen, was sich dahinter verbirgt. Es dauerte und dauerte, man rückte zusammen beim Wohnen und auch die Geschäfte, die sich teilweise die verbliebenen Räume teilten. Bis die Innenstadt aber so langsam wieder ein Gesicht bekam, dauerte es bis 1951, 52, 53. Erst wurde das noch bestehende in Stand gesetzt, wie etwa die Kaufhalle an der Großen Bleiche oder die AOK am Schirrhofplatz. Dann entstand die heutige Deutsche Bank an der Ludwigstraße und gegenüber der Ludwigsbau zwischen Präsenzgasse und Fußstraße. Dann der Kaufhof als größtes Gebäude und auch erste Gebäude am Gutenbergplatz.
Kapitel 3: Der Alltag.
Es ist Mitte März 1949, also vor 75 Jahren, sprechen wir mal über den Alltag der Mainzerinnen und Mainzer und das Ganze im Spiegel der damaligen AZ-Berichterstattung. Ich nehme mal einige Ausgaben aus der ersten Hälfte des Monats und zeige, um welche Themen es damals ging. Das durchschnittliche deutsche Bruttoeinkommen im Monat lag bei 237 D-Mark, aber wie gesagt brutto und eben auch nur im Schnitt. Es gab also Leute, die wesentlich weniger verdienten, alte Menschen mit kleiner Rente, viele Kriegerwitwen mit Kindern, die auch alle viel, viel weniger hatten. März 1949, die Fasnacht, noch ohne Rosenmontagszug, war eben erst ein paar Tage vorbei. Nach dem Feiern ging es zurück ins, ja, doch etwas graue Leben. Hier nun Ein paar Meldungen aus der ersten Märzhälfte 1949. In der Nackstraße stürzt eine Ruinenmauer ein und erschlägt einen Mann. Bei den Stadtwerken protestieren 900 Beschäftigte gegen zu niedrige Löhne. Und es geht dabei um eine Forderung von 30% mehr. Im Kino laufen der Glöckner von Notre Dame, der Revuefilm Mein Schatz ist ein Matrose. Es wird aber auch ein Filmclub für Kulturfilme gegründet. Im Kaufhof können Damen Laufmaschen in den Nylons reparieren lassen. Beim Reisedienst der AZ können Winterreisen ins Berchtesgadener Land und in die Chiemgauer Alpen gebucht werden. 1 bis 2 Wochen von 112 bis 250 Mark. Wie viele können sich das wohl leisten? Wir erinnern uns, der Durchschnittslohn liegt bei 237 D-Mark damals. Im Zusammenhang mit dem Raubmord an einer Wirtin in der Frauenlobstraße wird ein junges Paar gesucht. Es wird als elegant beschrieben, mit rheinischem Akzent. Es ist leider nicht festzustellen, ob die beiden gefasst wurden zu einem späteren Zeitpunkt. Zahnärzte und Ortskrankenkassen streiten sich um Geld. Und dann eine ganz kuriose Meldung. Die Drillinge, die einst als Kinder des Türmers auf dem Stephansturm geboren wurden und erst mit 3 Jahren das erste Mal nach unten kamen, die feierten 1949 in der gemeinsamen Wohnung in der Rochusstraße ihren 77. Geburtstag. Die drei waren damals eben aufgrund der Umstände stadtbekannt. In vielen Baracken sind die Dächer durchlöchert und die Fußböden faulig. Durch Materialspenden aus der Schweiz konnten in den letzten 3 Jahren 9000 Mainzer Kinder eingekleidet werden. Diese Großzügigkeit vieler Staaten, nicht nur der USA, sondern eben auch der Schweiz oder auch aus Skandinavien, ist heute leider oft vergessen. Das Jahr 1948 hat die Stadt mit minus 4,5 Millionen Mark abgeschlossen. Das Land will 1 Million dazu steuern, aber wie heißt es in der AZ, das ist noch zu wenig. Am 12. März wird Franz Stein zum neuen Oberbürgermeister gewählt. Er bleibt bis 1965, bis dann die Ära Jockel Fuchs beginnt. Ebenfalls am 12. März startet die Mainzer Frühjahrsmesse auf dem Halleplatz. Die Werbung lautet: Großer Vergnügungspark in friedensmäßiger Besetzung. Das Wort friedensmäßig wurde in der Werbung damals oft gebraucht in jenen Jahren. Sollte heißen, dass die Qualität wieder so gut sei wie vor dem Krieg, also in der sogenannten Friedenszeit, die es allerdings unter den Nazis ja nie gegeben hatte. Sie führten zwar noch keinen Krieg nach außen, aber nach innen gegen Juden und Regimegegner. Aber das war natürlich Ende der 40er schon fast wieder vergessen. Friedensmäßig bedeutete auch, dass alte Handelsmarken wiederkehrten, die in der Mangelwirtschaft der Kriegszeit verschwunden waren. Der Alltag bedeutete auch, dass man manche Lebensmittel weiter nur auf Marken bekam. Die AZ veröffentlichte die entsprechenden Mitteilungen des städtischen Ernährungsamtes. Da stand dann, wer zum Beispiel wie viel Brot oder wie viel Mehl erhält, auf welchen Abschnitt der Lebensmittelkarte. So stand in der zweiten Brotdekade März 1949 einem Kind 1000 Gramm Brot zu, einem Schwerarbeiter 3500 Gramm. Und im Stadtkreis und im Landkreis Mainz, da wurde die zweite Rate an Weizenmehl ausgegeben. Solche Nachrichten waren alle paar Tage im Blatt, immer auf der ersten Lokalseite. War seit der Währungsreform 1948 die Bewirtschaftung vieler Waren, also die Zuteilung auf Lebensmittelkarten, aufgegeben worden, so endete die Zeit der Lebensmittelkarten dann endgültig 1950.
Kapitel 4: Wohnen.
Die Einwohnerzahl des linksrheinischen Mainz war von 122.000 vor dem Krieg auf unter 50.000 im Jahr 1945 gesunken. Von 40.000 Wohnungen waren 46% total und 47% teilweise zerstört. Bis 1949 stieg die Einwohnerzahl wieder auf rund 80.000, allerdings fand der Zuzug vor allem auch in den weniger bis gar nicht zerstörten Stadtteilen statt. Gonsenheim etwa nahm viele Ausgebombte auf, ebenso Bretzenheim, worauf die Bevölkerung natürlich dort sprunghaft anstieg. Und selbst das kleine Dreis, das damals allerdings noch nicht zu Mainz gehörte, verzeichnete einen Einwohnerzuwachs um die 43%. Unter diesen Umständen herrschte in Mainz eine bittere Wohnungsnot. Manche Ausgebombte wurden in den weniger zerstörten Vierteln untergebracht, also etwa in der Oberstadt, wo Bewohner großer Einfamilienhäuser Ausgebombte aufnehmen musste. Und auch wer eine unbeschädigte Mietwohnung hatte, erhielt andere Menschen zugewiesen. Ein Zustand übrigens, der bis nach der Mitte der 50er Jahre anhielt. Das heißt, dass in einer Vier-Zimmer-Wohnung in der Neustadt zwei Familien wohnten, die eigentlichen Wohnungsmieter und dann die zugeteilten. Und zogen die dann aus in eine neue Wohnung, so wurden die nächste Familie zugeteilt. Im März 1949 startete die Stadtverwaltung als erstes Programm zum Wiederaufbau von zerstörtem städtischen Wohnraum. Ein Projekt in Weisenau, es ging um die Wiederherstellung von 10 Einzimmer, 54 Zweizimmer, 29 Dreizimmer und 2 Vierzimmerwohnungen. Aber das war natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Für die allermeisten, gerade in den schwer zerstörten Vierteln der Altstadt und Neustadt, war es also beengt für nicht wenige, aber auch menschenunwürdig. Eine Wohnform, die dem Krieg geschuldet war, das waren die Barackensiedlungen, die es überall in der Stadt gab. Die größte Anlage lag auf dem Hartenberg, es war ein früheres Gefangenen- und Zwangsarbeitslager, in der Wallstraße dort, wo heute Südwestfunk und die Berufsschulen zu finden sind. Es gab aber auch Baracken entlang des Römerlagers in der Oberstadt, im Volkspark und an anderen Plätzen. Dort lebten vor allem ausgebombte Mainzer, die in den Baracken warteten, bis ihnen eine neue Wohnung zugewiesen wurde, aber das konnte Jahre dauern, teilweise viele Jahre, für viele sogar über ein Jahrzehnt. Wie war das Leben in diesen Holzbaracken? Es waren meist ein oder zwei Zimmer für die ganze Familie, Toiletten dann für mehrere Familien, gebadet wurde im Zuber und hellhörig waren diese Unterkünfte natürlich auch noch. Ehrlicherweise muss man aber auch sagen, dass es Menschen gab, die sich im Barackenleben durchaus einrichteten und trotz besserer Lebensverhältnisse dort blieben, bis die Unterkünfte verschwanden Anfang der 60er Jahre. Neben den Barackenunterkünften dienten auch Gartenhäuschen in kleinen Gartenanlagen, etwa am Taubertsberg, als Notwohnungen. Aber es ging auch noch schlimmer, übrigens auch noch etliche Jahre später. Da hausten immer noch Mainzer in Kellern von Ruinen, weil sie keine Wohnung fanden. So schrieb die AZ am 10. Juli 1952 unter der Zeile: Das Mainzer Wohnungselend, das soziale Problem, über das entsetzliche Elend der zahlreichen Kellerwohnungen mit ihren unausbleiblichen hygienischen, sozialen und moralischen Folgeerscheinungen. Fotos des Berichts zeigen fensterlose Kellerlöcher mit stockfleckigen, vielleicht sogar schimmligen Wänden, Wohnen, Schlafen, Kochen, alles in einem Raum, Bilder des Elends, auch wenn manche Bewohner noch versuchten, es sich schön zu machen, aber einen kalten, feuchten Winter oder einen heißen Sommer, den will man hier nicht erlebt haben. Die AZ schreibt: Die diesem Artikel beigefügten Bilder zeigen nur einen kleinen, aus moralischen Gründen sehr zurückhaltenden Ausschnitt dessen, was auf diesem Gebiete, in diesem traurigsten Kapitel nach der Zertrümmerung unserer Stadt, noch getan werden muss.
Kapitel 5: Freizeit.
Die schlimmen 40er Jahre neigten sich dem Ende entgegen. Die D-Mark war da, die Bundesrepublik stand kurz vor der Gründung. Und auch wenn die meisten es noch schwer hatten, die Wohnverhältnisse, wie beschrieben, für die meisten Mainzerinnen und Mainzer noch ziemlich übel waren, so kämpften doch wenigstens keiner mehr ums Überleben. Die Menschen arbeiteten hart, 48 Stunden in der Woche zumeist, doch in ihrer kargen Freizeit suchten die Menschen eben auch Abwechslung, Ablenkung. Der Kulturbetrieb lief schon länger wieder. Es gab Konzerte in der Aula, im Rathaus, am Pulverturm. Dort spielte auch das Stadttheater. Mitte März 1949 wurde etwa schon zum 25. Mal Zuckmeyers Teufelsgeneral aufgeführt. Und in dieser Zeit gab es Gastspiele prominenter Künstler. Magda Schneider etwa, Mutter von Romy Schneider, war zu Gast. Und auch der große Otto Gebühr, Friderikus Rex, stand damals im städtischen Theater am Pulverturm auf der Bühne. Die meisten Kinos, die waren noch zerstört, nur das Kapitol in der Neubrunnenstraße und das Regina am Neubrunnenplatz spielten. Dafür gab es in den Stadtteilen Kinos in Mombach, in Bretzenheim und sogar zwei in Gonsenheim. Erst als im Oktober jenes Jahres 1949 auf der großen Bleiche der Filmpalast wieder eröffnet wurde, kam die Innenstadt wieder auf 2200 Kinoplätze. Oder man besuchte Ausstellungen, etwa im Gutenberg-Museum, das schon 1948 eine große Schau zu ihrem Namensgeber veranstaltet hatte und nun im Goethejahr 1949 eine zum Dichterfürsten. Es musste aber nicht nur Hochkultur sein, die Menschen strömten in Scharen auch zur Ausstellung Schaffen des Rheinhessen im Bellibau auf dem Schirrhofplatz hinter dem Landesmuseum. Auf dem Schierhofplatz, da steht heute das große Ministeriumshochhaus mit dem Glockenspiel davor. Und der Bellibau, der war damals ein festes Zelt des Alzeyer Zirkus Belli. Es war aber nicht nur dem Zirkus vorbehalten, sondern war vor allem der wichtigste große Veranstaltungsbau der Stadt. Fastnacht, Sportkämpfe, Parteitage und Konzerte fanden dort statt und ab dem 13. März 1949 die Leistungs- und Verkaufsschau Schaffendes Rheinhessen. Viele Firmen aller Branchen stellten dort aus, von Bekleidung über Radios, Kühlschränke und Möbel bis zu Motorrädern und Autos. Auch ein Traktorhersteller war dabei. Die 1949 gegründete Firma Titus aus der Wormser Hafenstraße zeigte ihre Fahrzeuge, die auffällig übrigens den Produkten der Traditionsfirma Primus ähnelten. Doch ein Aussteller machte mit einer Annonce in der AZ eine überaus geschmacklose Werbung für seinen Stand. Erstes fett und groß gedrucktes Wort der Anzeige lautete: Hingerichtet. Um dann kleiner fortzufahren, sind alle Blicke auf die Ausstellung Schaffendes Rheinhessen. Exakt 4 Jahre zuvor waren tatsächlich noch Menschen in Mainz hingerichtet worden, was dann auch in der Zeitung verkündet wurde. Und nun stand da wieder hingerichtet, nur aus Werbezwecken. Neben der ruhigeren Form der Unterhaltung gab es aber auch so etwas wie leichteren Spaß. Man ging feiern. Viele Gelegenheiten gab es zwar nicht, denn natürlich waren bei den Bombenangriffen auch die meisten Lokale untergegangen. Manches Lokal hatte sich dann wieder in einer Ruine eingerichtet, meist indem man das Erdgeschoss wiederherstellte, andere in rasch errichteten Provisorien. Das Café Corso war im noch erhaltenen rückwärtigen Teil des Stadttheaters untergebracht. Es gab täglich Tanz mit einer Kapelle bis 3 Uhr früh und sonntags Tanztee. Aber es gab auch noch ganz wenige erhaltene Etablissements aus der Vorkriegszeit, etwa das Café Münstertor, in dem es feste Galaabende und Modenschauen gab. Die AZ berichtete ausführlich etwa über ein Sommernachtsfest im Juli 1949. Da hieß es: Man verschlang kalte Eisbecher, trank kühlen Wein und tanzte heiß und feurig bis früh um 5. Die dazugehörige Modenschau wurde gestaltet von Mainzer Geschäften. Es gab Kleider von Trapp und Co., später Ludwigstraße, Hüte von Falkenstein, Oswald, Schmuck von Viehoff und Silvia Schmidt, während Korsett Merz Morgenröcke und verführerische Nachtgewänder zeigte, wie es hieß. Es ging also fröhlich zu, naja, gut für den, der sich's leisten konnte, viele waren es nicht. Aber es gab ein Jahr nach der Währungsreform durchaus schon wieder Menschen mit Geld. Und es gab natürlich solche, die es schon immer hatten, die Häuser, Firmen und Sonstiges über die bösen Zeiten des Krieges und der Nachkriegszeit gerettet hatten. Günstigen Spaß für alle gab es natürlich, vor allem wenn der Sommer anbrach, dann ging es an den Rhein, zum Lido, auf die Petersaue, zu den schwimmenden Schwimmbädern oder zum Neustadtstrand. Der lag vor der Caponiere am Feldbergplatz, weil dort US-Soldaten 1945 aus Versehen eine Ladung Munition und sich selbst in die Luft gejagt und damit auf 150 Metern die Kaimauer weggesprengt hatten. Dabei kam der vor 100 Jahren aufgeschüttete Sand zum Vorschein und wurde zum Badestrand für die Neustadt. Doch noch 1949 begann man, die Mauer wiederherzustellen. Dann war es vorbei mit den Badefreuden am Feldbergplatz. Das größte Wochenendvergnügen der Deutschen war aber laut einer Umfrage ohnehin das Ausschlafen.
Kapitel 6 – Unterwegs.
Schon 1948 gab der Verkehrsverein einen ersten Wegweiser durch Mainz heraus, aber der Rundgang von Verkehrsdirektor Baptist Aliski war ein Stadtspaziergang durch das große Nichts. Und so arbeitete sich der Autor tapfer an altbekannten Straßen entlang, klammerte sich an das, was einst war, beschrieb Museen, die kein Kunstliebhaber mehr besuchen konnte, Schönheiten, die nicht einmal mehr Staub waren. Die Auflistung muss ihm schwer gefallen sein, denn immer wieder musste er vermerken: zerstört, teilweise zerstört, zurzeit nicht zugänglich, im Aufbau befindlich, ausgebrannt, zerstört, zerstört, zerstört. Ein verstörender und trauriger Führer durch die Stadt. 128 Seiten war der Wegweiser stark und wiewohl er mit vielen Adressen von Verwaltung und Kultur, von Ärzten und Kliniken, Anwälten und Versicherungen auch für die Mainzer höchst dienlich war, so wendete er sich vor allem an die Gäste. Doch viele waren es natürlich nicht, wie die AZ 1949 beobachtete, tauchten nur schüchtern ein paar Reisende auf, die obendrein die Stadt so rasch als möglich zu verlassen suchen. So schrieb die Zeitung damals. Zumal es auch an Betten fehlte. Sobald es eine größere Veranstaltung gab, so die AZ, begann das Jagen nach Unterkünften. Und als im Juli die Fassadenruinen des Hof von Holland schräg gegenüber der zerstörten Stadthalle niedergelegt wurden, da klagte der Reporter: Damit verschwinden nun die letzten Reste der Bauten, die man einst die Hotelgroßmächte nannte. Das waren der holländische und der rheinische Hof und das Hotel Europa. Und überhaupt sei von all den gastlichen Häusern an der Rheinstraße nur das Hotel Stadt Koblenz übrig geblieben. Allerdings war es bis zum Sommer 1949 von den Franzosen beschlagnahmt. Als im August 1949 die oberen Stockwerke freigegeben wurden und die Weinhändlersfamilie Schitter mit 27 Betten nach 1928 zum zweiten Mal den Betrieb aufnahm, war das ein kleiner Schritt. Der größere folgte mit dem Ausbau der Wohnhäuser Rheinallee 5 und Kaiserstraße 98 zu einem 135-Betten-Haus. Ein Anfang war damit gemacht. 1949 berichtete die AZ unter der Überschrift »Wohin die Mainzer fahren« über Ferienwünsche und Reisen, hatte dafür im Mainzer Reisebüro GmbH früher Hillebrand und dem Oberbayerischen Reisebüro nachgefragt. Der größte Teil bevorzugte das Allgäu und die Bayerischen Alpen, dann den Schwarzwald und an letzter Stelle stand, wohl wegen der Entfernung, die See. Vor allem junge berufstätige Frauen und Mädchen und frisch gebackene Ehepaare schütteln den Staub der Trümmerstadt von ihren Schuhen, schrieb die Zeitung damals. Doch das war eher eine kleine Minderheit. Beim Reisen, da backten die meisten kleine Brötchen. Mit dem Bootchen nach St. Goar, mit dem Reisedienst der AZ, das war die Ferienreise des kleinen Mannes, wie der Anzeiger damals schrieb. Der Tourist aus Passion macht Zugeständnis an die Zeitumstände, hieß es weiter. Anstatt nach Berlin, Dresden oder an die Nordsee zu fahren, macht er heute Schiffsausflüge oder Fahrten ins Blaue. Das Besondere dieser Fahrten ins Blaue oder auch Blaufahrten genannt war, dass die Reisenden erst kurz vorm Ziel erfuhren, wohin es ging. 1932 eingeführt waren sie in den 30ern höchst beliebt. Klar ist, die erste Mainzer Fahrt nach dem Krieg im Juli 1949 glänzend besucht war. Die Eisenbahndirektion Mainz hatte dafür den Samba-Express eingesetzt. Das war Holzklasse, aber bewirtschaftet, dazu Tanzwagen mit einer Musikkapelle und Übertragung in alle Waggons. Es ging in den Hintertaunus, es gab Besichtigungen, Spaziergänge, Beisammensein, dann ging es tanzend zurück im Zug nach Mainz, Rückkehr um 21.30 Uhr, ein glücklicher Sonntag für 5 D-Mark.
Kapitel 7 Viele, die Träume.
Schwere Zeiten, aber auch eine neue Zeit. War die Verkündung des Grundgesetzes, die Gründung der Bundesrepublik, tatsächlich der Startschuss in diese neue Zeit? Politisch, rechtlich ja. Keine Besatzungszonen mehr. Statt vereinigtem Wirtschaftsgebiet nun wieder ein Staat. Aber die Identifikation, die musste erst wachsen. Bis den Menschen klar wurde, dass die Bundesrepublik Deutschland der beste Staat ist, den es je auf deutschem Boden gegeben hat. Doch ob der Alltag 1949 die Menschen auf die Einführung des Grundgesetzes wirklich hinfiebern ließ oder ob sie an jedem 23. Mai 1949 ein Hochgefühl spürten? In Erzählungen hört man immer wieder, dass die Probleme des Alltags, die täglichen Sorgen und die Gedanken an eine doch noch unsichere Zukunft das Leben der Menschen bestimmten. Wenn wir mit den Augen von heute auf die damaligen Zeiten blicken, dann stellen wir uns das vielleicht anders vor, die Gründung der Bundesrepublik gewichtiger, großartiger. Aber wie gesagt, in Gesprächen mit den damals 15- oder 20-Jährigen, da heißt es oft, wir hatten anderes im Kopf. Nicht umsonst heißt es auch oft, dass der wahre Gründungsakt der Bundesrepublik Deutschland der Gewinn der Fußballweltmeisterschaft 1954 gewesen sei. Das erste große Gemeinschaftserlebnis, das alle zusammenschweißte, das große gemeinsame Erfolgserlebnis. Dieses »Wir sind wieder wer«, nachdem man ja alles verloren hatte, aus eigener Schuld, das gab den entscheidenden Push für das noch junge Land. Aber 1949 waren die Sorgen wirklich noch übermächtig, zumindest für die meisten. Man hatte schon genug damit zu tun, all das Schreckliche zu verdrängen, das ja passiert war. Das Grauen war ja erst 4 Jahre her, in den meisten Familien hatte es Tote, Vermisste oder Verwundete gegeben und das war alles noch sehr frisch. Eltern trauerten um ihre Kinder, Frauen um ihre Männer. Soldaten waren aus Gefangenschaft heimgekehrt und hörten, dass sie ihre Familien im Bombenhagel verloren hatte. All das war natürlich 1949 noch sehr präsent. Auch wenn der Kampf ums Dasein den Tag ausfüllte, waren viele Menschen, die Witwen, die Waisen, dann doch nachts mit ihrem Schmerz allein. Es war 1949, nur wenige erlaubten sich überhaupt irgendwelche Träume. Das begann dann erst mit der Stabilisierung der Lage Anfang der 50er. Eine ältere Mainzerin erzählte mir einmal, dass sie erst angefangen habe, Pläne zu schmieden, als sie 1950 dann ihren späteren Mann kennengelernt habe. Da hätten sie dann gemeinsam geträumt von der Zukunft, vom Heiraten, von einer Wohnung, von all den schönen Dingen, die das Leben damals ja doch bieten konnte. Reisen stand nach damaligen Umfragen gar nicht so hoch im Kurs bei den Deutschen in jenen Jahren. Selbst Mitte der 50er gaben sie dafür prozentual noch weniger von ihrem knappen Einkommen aus als 1928. Das war damals der Höchststand zwischen den Kriegen. Die Suche nach einer Wohnung, die vielen Anschaffungen von Möbeln bis zum ersten Auto, die standen weitaus höher im Kurs. 1949 ging es weiter mit der ersten Bundestagswahl im August. Dem ersten Bundeskanzler, dem ersten Bundespräsidenten wurde der neue Staat nun greifbarer. Dann kam auch in der Stadt selbst wieder einiges in Gang. Geschäfte eröffneten, Lokale wie das Café Jansson in der Schillerstraße. Auch der Bahnhof hatte wieder eine elegante Gaststätte. Der Filmpalast eröffnete, wie gesagt, im Oktober und am 28. Dezember dann der große Saal des Kurfürstlichen Schlosses. Die Entscheidung aber, die nicht bei allen, aber doch bei vielen Mainzern die Vorfreude aufs neue Jahr dann doch schürte, die war schon Ende Oktober gefallen. 1950 sollte es endlich wieder einen Rosenmontagszug geben. Nach 11 Jahren, die aber wirkten wie ein ganzes Menschenalter, die Welt war mittlerweile eine ganz, ganz andere geworden. Das war nun also unser kleiner Ausflug in die Welt, in unsere Stadt vor 75 Jahren. Ein Spaziergang durch Mainz, das anno 1949 nur noch ein Schatten seiner selbst war. Wenn ich heute Fotos von damals anschaue, kann ich kaum glauben, dass aus diesem Trümmerhaufen, aus dieser planierten Fläche wieder eine funktionierende und vor allem auch lebenswerte und liebenswerte Stadt entstehen konnte. Ich kann auch kaum glauben, dass die Menschen, die so viel verloren hatten, so viel Schreckliches erlebt hatten, den Mut, die Kraft aufbrachten, nicht nur ihr eigenes Leben zu meistern, sondern alles auch wieder aufzubauen. Das ist schon unfassbar, eine unvergleichliche, eine Jahrhundert-, eine Jahrtausendleistung. Ich hoffe, dass für Sie, für euch, der kleine Zeitspaziergang durch unser Mainz interessant war. Beim nächsten Mal schauen wir dann allerdings nicht zurück, sondern nach vorn. In der nächsten Folge geht es um unsere Mainzer Unimedizin, um die Lage dort und den Blick in die Zukunft. Als Gesprächspartner kann ich dafür niemand Geringeren als den neuen medizinischen Vorstand und Vorstandsvorsitzenden der Universitätsmedizin, Professor Ralf Kieslich, begrüßen. Bis dann.
Hörspaziergänge durch Mainz ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Michael Bermeitinger. Produktion Theresa Eickhoff. Erreicht uns per Mail an audio@vhm.de.